Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Zwischenspülung und Wahnsinn. Und ich habe hier einen ganz lieben, netten jungen Mann hier zu Gast. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe heute mal einen Gast. Normalerweise bin ich immer unterwegs und sitze an anderen Tischen, an Sofas oder wo auch immer. Das hat einen Grund, weil mein Gast hat Geschwister und diese haben noch ihren wohlverdienten Urlaub bzw. die Ferien noch. Und wenn ich jetzt mit meinem ganzen Kladderadatsch da auftauchen sollte, das würde eine gewisse Unruhe reinbringen. Deshalb begrüße ich jetzt ganz herzlich den lieben
Adrian.
Hallo erstmal. Genau. Hallo erstmal. Schön, dass du da bist. Ja, wir greifen heute ein Thema auf, das hängt damit zusammen. Du gestehst für dich selbst ein und sagst, du hast die Religion gewechselt. Mhm. Du bist von klein auf an... Konfession gewechselt, ganz genau. Du bist von klein auf mit der evangelischen Kirche aufgewachsen, ist richtig. Ne? Du bist komplett verbunden, hast Freizeiten mitgestaltet.
War ehrenamtlich aktiv, alles, ja.
Komplett. Ja. Und du bist zu welchem Glauben?
Zur römisch-katholischen Kirche bin ich konvertiert, ja.
Wann hat das denn stattgefunden? Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wann ist denn das passiert? Wie kann das passieren? Weil deine Eltern sind evangelisch?
Mein Vater ist evangelisch und meine Mutter ist eben römisch-katholisch. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, so mit 17, glaube ich, hat das angefangen, dass ich so ein bisschen gemerkt habe, ja, ich fühle mich doch nicht so ganz wohl in der evangelischen Kirche. Habe dann auch tatsächlich sehr tief auch in so theologische Fragen mich reingeschippt. Und habe dann irgendwie alles mal ausprobiert, mit einer Schulfreundin tatsächlich zusammen, auch mal verschiedene Gottesdienste besucht, römisch-katholische Kirche, orthodoxe Kirche auch, aber auch Freikirchen unter anderem. Mhm. Und habe mich dann in dem Zuge auch tatsächlich immer mit Leuten unterhalten, immer über Themen unterhalten. Bin dann irgendwann so zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie nicht so das Richtige für mich ist.
Nicht
so the yellow from the egg, sagt man. Ja, genau.
Okay, aber vor allen Dingen ist auch wichtig, auch noch hier mitzuteilen, diese Entscheidung kam ja auch nicht über Nacht. Das ist jetzt auch kein Hirngespinst gewesen. Also wenn man dich kennt, und wir kennen uns ja auch schon ein paar Monde, ist das, du setzt dich ja komplett mit dieser ganzen Thematik komplett auseinander.
Wenn schon, denn schon.
Das ist wirklich Wahnsinn, was du dann auch aufbringst an Energie. Und was ich, also als du das dann mal mitgeteilt hattest oder auch deine Familie, du hast dir auch was erlaubt. Du hast dir eine Glaubensrichtung ins Haus geholt, hast die eingeladen und hast dich da komplett mit denen auseinandergesetzt. Welche Glaubensrichtung war das?
Ja, das waren die Zeugen Jehovas tatsächlich. Ja, die kamen bei uns ins Haus. Ja,
die wimmel ich halt immer ab, wenn sie bei mir vor der Tür stehen.
Ja, das machen die meisten, glaube ich.
Ja, natürlich.
Ich weiß auch gar nicht, also der Gedanke bei mir tatsächlich war so, okay, sei wenigstens so fair und gib ihnen die Chance, sich auszudrücken, sich zu erklären, zu erzählen, was sie denn so...
Auszutauschen.
Genau, einfach mal auszutauschen auch. Ich bin immer ein Freund von miteinander reden, statt übereinander reden.
Ja.
Und ich glaube, das sollte auch für die Zeugen Jehovas gelten.
Ja.
Auch wenn man immer so ganz sektenartige Sachen hört und furchtbare Sachen. Ich dachte mir, okay, dann sammle ich doch diese Sachen einfach mal und dann rede ich doch einfach mit ihnen und hör mir an, was die dazu zu sagen haben. Und dann kam tatsächlich auch direkt der, ich weiß nicht genau, wie das mit der Struktur da ist, der Altvater, der Älteste kam dann direkt, weil der schon an der Tür oder beim Gespräch schon gemerkt hat, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen jemanden mitbringen, der ein bisschen Ahnung hat. Und ja, das war dann, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 2 Stunden geredet oder so, bis sie irgendwann gegangen sind. Also ich habe die nicht rausgeschmissen oder so, sie haben gesagt, okay, wir würden dann jetzt einpacken
jetzt
und gehen.
Jetzt ist Nonplusultra, jetzt haben wir, also die hatten gar keine Argumente mehr.
Ich glaube, da war irgendwann die Luft raus auch aus dem Gespräch. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da jetzt so ganz krass argumentiert habe und so. Es war eher so ein Gespräch, wo man halt einfach mal die Bibel aufgeschlagen hat, ein bisschen sich zusammen was durchgelesen hat und mal auch die Argumentation gehört hat von der Gegenpartei. Ja, war auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, ein paar Themen waren dabei, wo sie ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen nicht so überzeugend drüber kamen, sagen wir es mal so. Also,
es kann sein, dass die dann auch konvertiert sind. Die Gefahr ist da.
Ich hoffe es. Also
nichts Genaues weiß man.
Ich vermute es mal nicht, weil das ist ja schon so eine Struktur, aus der man eher schwer rauskommt bei den Zeugen Jehovas, glaube ich. Also,
ja, das denke ich mir. Das ist, glaube ich, wenn man einmal in dieser Situation, glaube ich, drinsteckt, das ist jetzt ja nicht wie bei den in der evangelischen Kirche oder auch wie bei der katholischen Kirche, indem man sagt, ja, ich trete jetzt aus.
Und dann ist das gemacht,
Dann ist das fertig. Ich glaube, diese Glaubensrichtung ist natürlich ein bisschen schärfer.
Ja, das glaube ich auch. Das ist ja ähnlich wie bei den Freikirchen, da gibt es ja auch immer so diese und diese. Das ist ja wirklich so ein breites Spektrum und da gibt es ja auch immer dann Gemeinden, wo es ganz schwierig ist, rauszukommen. Also, wo dann
irgendwie. Du hast dich damit ja auseinandergesetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Woher kommt denn eigentlich diese Tiefe bei dir? Gibt es irgendwelche Gründe, dass du sagst, das hat einen ganz tiefen Sinn?
Also, ich glaube zuerst einmal, dass das irgendwie für jeden so ein relevantes Thema ist, weil ich meine, es geht ja um die große Frage: Gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? In erster Linie ja einmal. Und dann natürlich um die Frage der Wahrheit irgendwo ja auch. Ich meine, was ist die richtige Religion? Was ist die richtige Konfession? Wo bin ich denn dem am nächsten? Und wo kann ich irgendwie Gott auch am nächsten erleben? Und für mich hat diese Frage irgendwie schon ganz früh gestellt, also schon mit 14, 15, 16 Jahren. Und mit 17 bin ich dann irgendwo so zum Entschluss gekommen, okay, von dem, was ich lese, ich habe mich da ganz viel mit den Kirchenvätern der frühen Kirche auseinandergesetzt, mit allem, nicht nur mit der Bibel, sondern auch allem, was da noch so drumherum rumschwirrt. Und für mich war da ganz schnell klar, okay, da muss man tiefer reingehen, da muss man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das ist nicht nur mal so ein eben zum Konfi-Unterricht gehen, da ein bisschen was über Jesus hören und dann wieder nach Hause, sondern das ist etwas, was ja auch irgendwie das Privateste im Leben trifft. Wenn ich an Gott glaube, dann ja nicht nur in der Kirche oder nicht nur im Konfi-Unterricht, sondern auch zu Hause, in meinem Privatleben. Und dann ist es ja irgendwie auch so eine Ausrichtung, die ja irgendwie jeden Lebensbereich irgendwo trifft. Und deswegen war das für mich so von Anfang an schon so klar, okay, wenn ich mir das angucke, wenn ich wirklich die Entscheidung treffen möchte, mir die Frage zu stellen, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, dann mache ich das richtig. Dann gehe ich da ganz rein, dann sammle ich da Argumente für und gegen und komme zu dem Punkt, der für mich am logischsten und am sinnvollsten ist. Und der war am Ende, ja, es gibt Gott. Und dann war für mich so die Entscheidung getroffen, okay, dann muss ich auch gucken, wo ich dem Ganzen dann am nächsten bin. Und das war für mich dann jetzt mit 19, 20 Jahren eben die katholische Kirche am Ende.
Also es ist halt nicht typisch, ne? Für einen jungen Menschen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Die meisten gehen ja feiern.
Ja, auf jeden Fall.
Urlaube feiern, in Clubs und setzen sich jetzt nicht wirklich mit Gott und dieser ganzen Situation auseinander. Ja. Wie haben denn deine Freunde darauf reagiert? Oder sind die da ziemlich entspannt gegenüber?
Ja.
Oder war es 50-50?
Also bei meinem aktuellen Freundeskreis ist es schon so gewesen, dass das so ein bisschen, also nicht belächelt wurde, es wurde schon sehr respektvoll auch aufgenommen und ich fand vor allem die Gespräche auch ganz gut. Ich habe einen sehr diversen Freundeskreis, was das angeht. Also es sind viele in der evangelischen Kirche, sind auch viele dabei, bei denen ich sage, okay, das sind Steinatheisten, die kommen davon nicht weg und da muss ich auch sagen, diese Diskussionen sind dann auch immer mega spannend gewesen. Also, dass man auch vorurteilsfreier da in Gespräche reingehen kann. Aber also es war nie so, dass man dann irgendwie so als der Komische hingestellt wurde. Also es war immer eine respektvolle Aufnahme und es war auch immer gut. Und ich habe ja auch Freunde, die auch, auch ehrlich überlegen, welchen Lebensweg sie gehen wollen. Ich habe ja schon von dieser Schulfreundin erzählt, die ja auch überlegt hat zu konvertieren. Das ist jetzt noch nicht passiert, aber also wie gesagt, ich habe da Leute, die mich da auf diesem Weg super begleitet haben und wo ich auch mega, mega dankbar bin.
Hast du einen tollen Freundeskreis.
Finde ich auch. Es ist auf jeden Fall super. Aber das war immer so eine Sache. Und natürlich, die Diskussionen sind immer wild gewesen. Und dann werden auch mal Witze gezogen. Aber das ist ja nichts Falsches.
Also, wenn das vorurteilsfreie Freundeskreisgruppe ist, das natürlich sehr wertvoll. Mhm. Weil das hat man nicht immer. Mhm. Weil oftmals, egal was man macht oder nicht macht, wird man oftmals belächelt oder als Spinner dargestellt. Und wenn sie dich dahingehend auch noch unterstützen, dann kannst du dich glücklich schätzen. Dann kannst du dich wirklich als den reichsten Menschen eigentlich betiteln.
Ja, ist schon eine super Sache.
Das ist eine super Sache.
Ja.
Und mehr braucht man eigentlich zum Leben gar nicht mehr. In dem Sinne.
Auf jeden Fall.
Das ist toll.
Bin ich voll dabei. Ich meine, man muss auch sagen, das ist irgendwie bei uns im Jahrgang, also natürlich, das war ja meine ganze Schulzeit so, wie mich das begleitet hat, war es immer so ein Thema. Ich habe mich auch mit vielen, vielen, vielen Personen aus dem Jahrgang unterhalten, mit denen ich auch befreundet bin oder mit denen ich bekannt war. Und viele von denen waren tatsächlich auch in der Freikirche sehr aktiv und waren da auch immer sehr offen für Gespräche. Also das war wirklich echt, ich hätte das nicht erwartet, dass es so viele, so gläubige Personen auch dann eben sind, mit denen man sich unterhalten kann. Das war früher in meinem Leben mit, keine Ahnung, 13, 14 nicht so krass. Das war dann halt so, okay, man kannte sie vielleicht vom Konferunterricht, oder halt aus der Klasse war vielleicht mal einer dabei, der vielleicht so ein bisschen Interesse da gezeigt hat. Aber so später, je mehr man die Leute aus dem Jagen dann noch kennengelernt hat, desto mehr haben sie dann auf einmal, ja, als wirklich Personen, die sich dafür auch interessieren und da auch gesprächsbereit sind, herausgestellt. Das fand ich immer sehr cool.
Ja. Das ist natürlich, werden ja auch reifer, das kommt ja auch
auf jeden Fall
hinzu, und setzen auch, sich ja mehr mit dem Leben auseinander.
Ja,
ne,
ja.
Was möchte ich noch erreichen?
Ganz genau, ja.
Und das natürlich halt noch eine Spur Erwachsener. Das gehört ja zum Erwachsenen ja auch dazu. Aber gab es denn auch noch irgendwie dann auch nach deinem Konvertieren Zweifel?
Ich glaube, Zweifel gibt es immer. Meine Religionslehrerin hat immer gesagt, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwo schon auf jeden Fall richtig. Solange man diesen Zweifel natürlich nicht untergeht. Also man sollte den Glauben irgendwie nie daran verlieren. Ich glaube, das ist so das Wichtige. Und das habe ich nie gemacht. Aber natürlich waren auch mal Zweifel da. Und man hat sich gefragt, okay, wenn es jetzt wirklich doch nicht so ist, wenn Gott doch nicht existiert, wenn das vielleicht doch die falsche Konfession ist, dann verschwendest du deine Lebenszeit, dann ist es das irgendwie nicht wert. Und man muss es ja schon sagen, es sind ja schon gewisse Einschränkungen, die man sich auch irgendwo selber auflegt, wo andere Leute dann sagen würden, sag mal, spinnst du? Also das sind Sachen, die kannst du doch ausleben, das ist doch gar kein Problem. Aber die für einen gläubigen Christen und vor allem für einen Katholiken, wo es ja nochmal ein bisschen strenger ist, natürlich irgendwo dann normal sind. Und ich würde sagen, die Zweifel waren immer da. Aber wo ich ganz gut immer mit umgegangen bin, ist, wenn ich diese Zweifel hatte, dann habe ich entweder die Bibel aufgeschlagen und mich da irgendwie vergewissert oder mich halt einfach mit den Argumenten, die ich ja schon vor 2-3 Jahren mir angeguckt habe und da schon zum selben Ergebnis gekommen bin, mir die nochmal angeguckt habe und nochmal nachgedacht habe, okay, was sind die Argumente dafür, dagegen, wie kann ich mich vergewissern? Also einfach nochmal so revidieren und einfach nochmal so überlegen,
Revue
passieren lassen.
Ganz genau, oder machst du das dann auch so, dass wenn du so wirklich mal so down bist oder so, da gehst du dann, bei euch heißt das ja nicht Gottesdienst, bei euch heißt das ja dann Messe.
Die Messe, ja, genau.
Gehst du dann in die Messe und holst dir neue Kraft?
Ich würde sagen, nicht mal, wenn ich down bin. Ich würde sagen, die Messe ist für jeden Tag da. Also ich versuche so oft wie möglich zu gehen, ob ich schlechte Laune... Ich würde, also es ist jetzt gerade ein bisschen unregelmäßig geworden, weil ich tatsächlich mein Judo-Training auf die Messen fallen, dummerweise. Das ist ein bisschen blöd. Mhm. Aber die Sonntags- und Samstagsmessen, die gehe ich eigentlich schon.
So. Und wie lange dauern die? Es ist ja nicht wie bei in der evangelischen Kirche so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo schon Sitzfleisch da sein muss.
Ja.
Aber in der katholischen Kirche dauert das noch ein bisschen länger,
also,
habe ich hören sagen.
Die Messen in der Woche gehen tatsächlich so eine halbe Stunde. Also es ist wirklich ganz angenehm. Es ist nicht so ultra lange. Man ist da recht schnell auch wieder raus. Die Sonntagsmessen gehen maximal eine Stunde. Also ich glaube, so lange ist man da auch wirklich nicht.
Also so besondere Messen sind dann schon so anderthalb.
Klar, so feierliche Sachen. Ich meine, ich hatte ja, als ich aufgenommen wurde in die Kirche in der Osternacht, da war ich, glaube ich, da waren wir, glaube ich, 2 Stunden oder so drin, 2,5 Stunden.
Darf ich Halleluja sagen? Halleluja!
Es war schon ordentlich, ja. Aber es war auch eine schöne Sache, weil ich wurde ja aufgenommen und das kann man dann auf eine ganz andere Art und Weise erleben.
Okay, ja.
War schon, also
schön. Schon besonders dann,
war schon besonders, ja, auf jeden Fall. Ist aber natürlich nichts im Vergleich, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, zu den orthodoxen Liturgien, da heißt es Heilige Liturgie. Boah, ich habe noch nie so lange gestanden und auch noch nie so lange in der Kirche verbracht. Das war, glaube ich, da waren wir 4 Stunden oder so am Stück und das war wirklich, in der orthodoxen Kirche ist es so, man steht in der Gottesdienst, zumindest in dem Kloster, in dem wir waren. Und 4 Stunden zu stehen, das ist schon ordentlich.
Das
ist schon ganz ordentlich. Ja, da war ich einmal, danach nur noch zu den Gesängen und zu den Chören, die da gemacht werden, aber nicht mehr zur Heiligen Liturgie, weil das ist anstrengend, ja.
Das denke ich mir. Wir machen kurz eine Trinkpause und sind gleich wieder für euch da. Jawohl. Was ich noch fragen wollte, was hat sich denn bei dir komplett verändert? Glaubst du anders oder betest du anders, hoffst du anders? Hast du dadurch jetzt ein anderes Lebensgefühl bekommen oder sagst du, es hat sich grundlegend gar nicht so viel verändert? Außer, dass du jetzt in der katholischen Kirche jetzt aktiv bist.
Also ich glaube, das Lebensgefühl ist nicht großartig anders. Also es ist ja immer der Weg, den man mit Gott geht irgendwo. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich jetzt mehr Gott habe als davor. Mhm. Aber es ist natürlich eine andere Praxis, die man so hat. Also wir haben ja schon gesagt, es ist Messe statt Gottesdienst. Mhm. Das ist natürlich von dem Aufbau her was ganz anderes. Natürlich gibt es Parallelen, aber es ist natürlich auf was ganz anderes hinauslaufend. Ich gehe regelmäßiger jetzt, vorher in der evangelischen Kirche bin ich nicht so oft in den Gottesdienst gegangen, wie ich jetzt in die Messe gehe. Mhm. So von der Gemeinschaft auch her, die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich habe, sind ganz andere. Und das Privatleben ändert sich natürlich auch irgendwo ein Stück. Also die Gebetspraxis natürlich wird ein bisschen anders. Da kommen jetzt Gebete dazu, die es in der evangelischen Kirche nicht gibt. Und da kommen natürlich auch Gebets Form irgendwo dazu, die es nicht gab. Also in der katholischen Kirche gibt es ja Kniebänke. Ja. Das ist ja in der evangelischen Kirche überhaupt nicht so. Auch in Freikirchen kennt man das ja gar nicht. Das ist ja eine Sache, die es ja überhaupt nicht gibt. Und da muss ich sagen, da mussten sich meine Knie auch erstmal dran gewöhnen. Also da gibt es ja diese schönen Bänke, wo die gepolstert sind. Ja. Das ist immer ganz angenehm und das geht auch. Und dann gibt es diese Bänke, die nicht gepolstert sind. Und ich finde es schade, dass es die im 21. Jahrhundert noch geben muss, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich schlimm für die Knie.
Lernen durch Erleben, würde ich jetzt
es
sagen.
Es ist wirklich furchtbar. Zum Glück ist es in meiner Kirche nicht so.
Okay.
Gibt es gepolsterte, da bin ich sehr froh drüber. Aber
also du hast die Luxusversion.
Ich habe die Luxusversion
voll mitgenommen. Gibt es auch diesen Rosenkranz und sowas?
Ja, alles auch, machst ja, du auch. Ja, der wird auch regelmäßig gebetet. Das ist auch eine Sache, die für mich auch erstmal neu war natürlich.
Ja.
Diese meditativen, repetitiven, oder wie man es nennt, Gebete, diese wiederholenden Gebete, kennt man ja normalerweise nicht so. Ist alles neu auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, man muss sich dran gewöhnen, aber es ist aushaltbar, weil man versteht irgendwo auch, wo der theologische Kern dahinter ist, man versteht, warum es gemacht wird und dann nimmt man das auch irgendwo an.
Ja, ich denke mir, solange du es für dich respektierst oder für dich akzeptierst und vor allem, es ist ja für dich und es soll ja keinen anderen gefallen und der Respekt, das ist wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Wie geht denn dein Umfeld damit um?
Also, das ist ja auch mit diesem Thema, ja, wie wurde diese Konversion aufgenommen? Das ist also generell respektvoll auf jeden Fall. Aber es ist natürlich so, dass diese Witze kommen dann schon mal oder halt auch dieses, generell ist es aber ein respektvoller Umgang. Also es ist halt, dass man halt dann drüber redet und drüber ins Gespräch kommt. Und ich finde das auch super, einen so diversen Freundeskreis zu haben, dass man halt auch über solche Themen neben Politik, neben Gesellschaftlichem natürlich auch über Religion so offen sprechen kann. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig.
Ja, ich finde auch in dem 21. Jahrhundert ist das letztendlich schwieriger geworden als im 20. Jahrhundert, so sehe ich das. Die Problematik besteht ja in der heutigen Zeit ja eher davon, also es ist ein respektvoller Umgang, sowieso im sozialen Bereich ist es eh zurückgegangen. Ich finde, egal in welcher Generation man lebt, sollte die Akzeptanz und Wertschätzung und Respekt vorhanden sein, im Gegenseitigen, auch egal in welcher Altersklasse man sich befindet und denjenigen, welchen da drin unterstützen. Das empfinde ich so. Was wünschst du dir von Menschen, die heute vieles mit anderen Augen sehen? Was bedeutet für dich Akzeptanz?
Also natürlich wünsche ich mir, dass sowas erstmal ohne Vorurteile aufgenommen wird. Also gerade wenn man mit Leuten redet über so etwas und über so ein Thema und gerade wenn es Leute sind, die anders denken auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, habe das vom Freundeskreis mitbekommen und auch von Familie, Bekannten, die das wirklich auch vorurteilsfrei aufnehmen können, auch wenn sie da vielleicht irgendwie schon negative Connections vielleicht mit der katholischen Kirche gemacht haben. Das ist ja auch ein großes Thema mit den Missbrauchsfällen und sowas, wo man sich dann auch erstmal natürlich berechtigterweise die Frage stellt, wie kann man denn überhaupt in so einen Verein eintreten jetzt noch zu der Zeit? Für mich ganz klar, man muss das trennen, man muss die Kirchenstruktur von dem Glauben trennen. Aber im Generellen ist es natürlich, muss es respektvoll und vorurteilsfrei bleiben. Ich finde es lustig, dass du das Wort Akzeptanz reingebracht hast, weil ich tatsächlich sehr gerne eben in Akzeptanz und Toleranz unterscheide. Natürlich ist es so, dass die katholische Kirche sich als die eine wahre Kirche sieht. Das ist natürlich schon so. Und natürlich die in anderen Konfessionen und gerade auch den anderen Religionen auch sagt, okay, wir haben natürlich die Fülle der Wahrheit, auch wenn wir natürlich nicht ausschließen, dass es außerhalb der Kirche auch zum Heil eben kommen kann. Und da muss man natürlich dann auch sagen, natürlich würde man es am liebsten sehen, wenn mehr Leute oder natürlich auch die Leute, die man liebt, die man gerne hat, mit denen man befreundet ist, das auch erkennen würden und auch sehen würden. Aber natürlich toleriert man, und tolerieren klingt immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen negativ konnotiert, weil es irgendwie beinhaltet, dass man das trotzdem irgendwie nicht so ganz mag oder das irgendwie trotzdem nicht anerkennt. Aber im Grunde sagt es ja aus, ich lass dir deinen Weg und lass dich leben, wie du leben möchtest. Und du lässt mich leben, wie ich ganz leben möchte. Und das, finde ich, ist eigentlich so die Einstellung, die das Bare Minimum sein sollte. Das sollte die Grundlage auf allem sein. Ob darauf jetzt Akzeptanz folgt, das ist, glaube ich, so eine persönliche Entscheidung. Ich persönlich unterscheide sehr gerne darin. Ich sage, okay, Toleranz habe ich für jede Lebensweise, für jeden Menschen, aber ich kann nicht jede Lebensweise akzeptieren und damit eben begünstigen oder sagen, dass es eine gute Lebensweise ist, weil ich natürlich auch meine moralischen Grenzen irgendwo habe, weil ich natürlich auch irgendwo meine Sichtweisen habe, gerade mit dem mit der katholischen Kirche, die natürlich noch ein bisschen...
Ja, das ist bei dir jetzt mit dem Glauben, ist das natürlich ein bisschen eingeschränkter.
Auf jeden Fall, ne? Ja.
Das ist natürlich eine andere Basis dann. Ja.
Aber ich glaube auch gesellschaftlich muss man das sagen. Ich meine, nicht jeder ist mit jeder Lebensweise d'accord und sagt, das ist eine gute Lebensweise, aber man sollte trotzdem die Grundlage haben und sagen, ich toleriere deine Lebensweise und ich finde, du solltest die Möglichkeit und das Recht haben, sie so auszuleben, wie du es möchtest.
Grundsätzlich ja, und vor allen Dingen würde ich halt so empfinde ich das, behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, überschreitet derjenige welche die Grenzen, dann haben wir ein Problem. Dann ist meine Grenze auch sehr schnell erreicht.
Nein, also es muss natürlich alles auf einer humanen und
Basis, ganz genau.
Und, ja, verfassungsrechtlicher Basis.
Genau, auch sein, es dann, wird die überschritten, aber auch menschlicher Basis. Mhm. Wird die überschritten, dann haben wir ja ein Problem.
Ja.
Nicht nur ein menschliches, ne? Ja. Ganz genau. Ja. Normalerweise spüle ich am Ende, aber heute nicht. Was ich oder wir heute mitnehmen, ist Akzeptanz und Toleranz.
Auf jeden Fall.
Dass jeder seinen eigenen Weg finden darf, dass dieser Weg sehr bewusst gewählt sein kann. Das bleibt und danke fürs Zuhören. Danke, Adrian, dass du heute bei mir Gast sein durftest.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, na klar, immer gerne. Und danke fürs Teilhaben. Bis zur nächsten Folge bei Zwischenspülung und Wahnsinn. Und für euch alle ein schönen sonnigen Tag. Es wird heiß. Bis bald. Liebe Grüße und tschüss.